Guten Morgen zusammen. Daniel hat mich schon vorgestellt, ich bin Christian. Ich bin aus der Hoffnungskirche in St. Augustin in der Nähe von Bonn. Ich bin verheiratet mit Karin. Wir haben 2 Kinder, 9 und 6 Jahre. Und meine Frau kann leider nicht dabei sein oder unsere Familie, weil sie heute Kindergottesdienst bei uns macht. Sonst wäre sie wirklich auch gerne mitgekommen. Ich darf Grüße mitbringen aus unserer Gemeinde. Philemon Groß predigt heute bei uns und ich predige bei euch. Ich finde, das ist ein fairer Tausch. Genau. Der Predigttext heute ist Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Und warum dieser Text? Dieser Text, weil ich in unserer Gemeinde zugesagt habe, nächste Woche darüber zu predigen. Das heißt, was ihr heute kriegt, ist die Generalprobe. Und daher meine Bitte an euch, wenn ihr hilfreiche Ergänzungen und Anmerkungen habt oder etwas Unverständliches, kommt nach dem Gottesdienst auf mich zu. Unsere Gemeinde wird euch danken. Lass uns gemeinsam den Text lesen und ich lese aus der Schlachter-Übersetzung Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hesron, Hesron zeugte den Aram, Aram zeugte den Abinadab, Abinadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salmon, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabiam, Rehabiam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa, Asa zeugte den Josaphat, Josaphat zeugte den Joram, Joram zeugte den Usia, Usia zeugte den Jotam, Jotam zeugte den Ahas, Ahas zeugte den Hiskia, Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amon, Amon zeugte den Josia, Josia zeugte den Jechonja, und dessen Brüder zu der Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonja den Shealtiel. Shealtiel zeugte den Zerubabel. Zerubabel zeugte den Abihud. Abihud zeugte den Eliakim. Eliakim zeugte den Azor. Azor zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim zeugte den Elihud. Elihud zeugte den Eleeser. Eleeser zeugte den Mattan, Mattan zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Dies ist das Wort Gottes für uns heute und ich möchte noch mal beten und uns unter Gottes, um Gottes Hilfe bitten. Vater, danke, dass du dich zu deinem Wort stellst und wir wollen dich einladen, dass du unsere Herzen auftust, dass wir dein Wort aufnehmen, dass wir es hören, was du zu uns zu sagen hast. Gib du mir deinen Geist, gib du mir deine Vollmacht, dein Wort hier zu verkünden, dass es zum Bau deiner Gemeinde dient. Amen. Ich muss euch enttäuschen, der heutige Fokus ist dieser Vers. Das Gute ist, das kann ich tun, weil Daniel letztes Jahr Heiligabend über diesen Text gepredigt hat. Wenn ihr also Fragen an diesen Text habt, könnt ihr einfach auf eure Gemeindewebseite gehen, nachhören und alle eure Fragen werden beantwortet. Wir machen heute sozusagen einen Deep Dive in den ersten Vers, mit dem Matthäus sein Evangelium anfängt. Wir werden aber nicht in Matthäus 1, Vers 1 bleiben und über diese paar Worte reden, sondern ihr braucht eure Bibel in der Hand, weil wir werden einen ganzen Haufen Bibelstellen aufschlagen. Vers 1 lautet wörtlich, dies ist das Buch der Herkunft Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus startet sein Evangelium mit einer ganz steilen Behauptung. Der Gesalbte, der Messias, ist gekommen. Den, auf den das Volk Israel über Jahrhunderte gewartet hat, ist gekommen und er heißt Jesus. Das heißt, er ist der Retter. Und er ist der Sohn Davids und er ist der Sohn Abrahams. Wenn Matthäus das hier reinspricht in der Zeit des jüdischen Volkes, ist die Frage, was rief das an Assoziationen, an Geschichten, an Verheißungen bei dem Volk Israel hervor? Was klang hier für sie an? Und Matthäus schickt seine Zuhörer entlang dieses Stammbaums auf eine Reise und lässt sie in ein paar Orten anhalten, an denen sie verweilen sollen. Und ganz konkret nehmen wir aus dem ersten Satz, er zwei ganz vorne stehen, nämlich bei Abraham und bei David. Man könnte auch sagen, was er hier macht, er lässt einen Klang in die Welt rausgehen an seine Zuhörer, die im Alten Testament auf Resonanzflächen treffen, wo dieser Schall wieder zurückgeworfen wird, verstärkt wird und ihr Zuhörer bei den Zuhörern etwas auslösen soll. Und nicht nur zu seinen Zuhörern damals, sondern auch bis zu uns heute. Diesen drei Tönen wollen wir lauschen und ermutigt werden und diesen Advent Freude daran haben, was Gott getan hat, heute noch tut und noch tun wird. Und ich habe drei Predigtpunkte für euch, die lauten nicht A, B, C oder 1, 2, 3, sondern die lauten A, D, C, ganz logisch. Nämlich A, Jesus, der Sohn Abrahams. D, Jesus, der Sohn Davids. Und C, Jesus, der Christus. Der Sohn Abrahams, der Segen für die ganze Welt, der Sohn Davids, der Herrscher der ganzen Welt und der Christus, der Retter, der Gottes Haus baut. Es ist immer schwierig, in einer neuen Gemeinde zu predigen, die man nicht kennt, weil man weiß nicht, was man voraussetzen kann. Deswegen ganz kurz, bevor wir einsteigen, es gibt ein Interpretationsprinzip für biblische Verheißungen und das lautet sowohl als auch und nicht unbedingt entweder oder. Ich möchte euch ein Beispiel aus der Predigt letzte Woche geben, die wir bei uns gehabt haben. Und wir haben Jesaja 7, Vers 14 dort gehört. Wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr das machen. Jesaja 7, ab Vers 14, da heißt es, und ihr kennt diesen Text, ist ein ganz klassischer Adventstext. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Denn ehe der Junge weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen dir graut. Das ist eine Prophezeiung Jesajas an Ahas, eines der Könige, die wir jetzt gerade gelesen haben. Und hier geht ganz klar, diese Verheißung wird sich innerhalb der nächsten 3-4 Jahre erfüllen. Die Könige, vor denen Ahas Angst hat, die werden, bis der Kleine angefangen hat, richtiges Essen zu essen, werden die verschwunden sein. Das ist die erste Erfüllung. Die zweite Erfüllung lesen wir in Matthäus 1 ab Vers 22, wo es heißt, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der da spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Das, was in der Vergangenheit bei Jesaja schon einmal in Erfüllung gegangen ist, tritt mit der Ankunft Jesu auf der Weltbühne, zum zweiten Mal wird es erfüllt werden. Das heißt, Verheißungen, die wir in der Bibel sehen, Prophezeiungen, haben nicht nur eine Erfüllung, sondern haben mehrfache Erfüllungen, eine rekursive Erfüllung oder eine fraktale Erfüllung, dass es immer wieder auf einer neuen Ebene zu einer Erfüllung kommt. Auf dieses Prinzip werden wir heute noch ab und zu stoßen, deswegen wollte ich das vorwegschicken, damit wir uns einig sind, das ist ein valides biblisches Interpretationsprinzip. Und damit sind wir, glaube ich, gewappnet, auf das zu hören, was Gottes Wort uns zu sagen hat heute Morgen. Der erste Punkt. A. Jesus, der Sohn Abrahams, der Segen für die ganze Welt. Und ihr habt gerade schon Genesis 2, die Verse 15 bis 18 gehört. Ihr dürft wieder aufschlagen, wenn ihr wollt. Also 1. Mose 22, 15 bis 18. Und das ist eine Geschichte, die wird in einem bestimmten Kontext gesprochen. Der Kontext ist, Abraham hatte endlich seinen verheißenen Sohn bekommen, Isaak, auf den sie so lange gewartet haben, unter ungewöhnlichen Umständen. Und er kriegt von Gott den Auftrag, diesen seinen geliebten Sohn zu opfern. Und Abraham im Glaubensgehorsam geht vorwärts, ist bereit, seinen Sohn hinzugeben als sein Opfer. Und Gott greift von Himmel ein und er gibt ein anderes Lamm anstelle von Isaak. Und dann kommt der Text, den ich jetzt nochmal mit euch zusammenlesen möchte. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Das ist die große Verheißung, die Gott Abraham macht. Wir sehen sie an anderen Stellen auch, aber das ist die, wo es nochmal so richtig bestätigt wird. Gott sagt, ich schwöre bei mir selbst, weil du mir glaubend gehorcht hast, werde ich dich segnen und dein Same, dein einziger Sohn, soll die Tore seiner Feinde besitzen und er soll unzählig groß werden. Und alle Völker der Erde werden in ihm gesegnet werden. Und das ist, wenn die Israeliten damals die Aussage von Matthäus gehört haben, Jesus Christus, der Sohn Abrahams, trifft das auf diese Verheißung. Und woher wissen wir das, dass das der Fall ist? Wir wissen das, weil ein Jude aus der damaligen Zeit genau das tut. Und wer das ist Paulus in Galater 3, Vers 16. Da geht hin und Paulus interpretiert diese Genesis-Stelle auf Christus hin. Galater 3, Vers 16. Und ihr dürft Galater 3 aufschlagen, weil da werden wir noch ein paar Verse haben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr eine Vertiefungsaufgabe nächste Woche haben wollt, ihr wollt die Predigt nochmal mitnehmen, lest Galater 3. Galater 3 und Jesus Christus, der Sohn Abrahams, hängt ganz eng zusammen. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Galater 3, Vers 16. Ich finde es total cool, Kinder, dass ihr auch versucht, das aufzuschlagen. Und ich werde mir Mühe geben, Pausen zu machen, damit ihr auch Zeit dafür habt. Paulus sagt, die Verheißung an Abraham, dass seinem Namen, die wir hier gerade gelesen haben, wurde in Christus erfüllt. Und wo Isaak verschont wurde, gilt, Christus wird uns in Galater 3 als der Gekreuzigte vor Augen gemalt. Galater 3, Vers 1. Der Sohn Abrahams, der als Lamm tatsächlich geopfert wurde, ist Jesus Christus. Warum ist das passiert? Damit wir im Glauben zusammen mit Abraham gesegnet werden können. In Vers 8 heißt es, Galater 3, Vers 8, da nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und in Vers 28 und 29 des gleichen Kapitels von Galater 3 heißt es, da ist nicht mehr Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Die Erfüllung des Versprechens Gottes an Abrahams hat sich in Christus bestätigt und in uns heute hier. Ihr, die hier sitzt und an Gott glaubt, seid Kinder Abrahams und eine Erfüllung dessen, was Gott vor 4000 Jahren, Abraham verheißen hat. Vers 28 und 29 greift das Geschlechtsregister Jesu auf, was wir gerade gelesen haben, wo wir Frauen und Männer erwähnt werden. Frauen, was eher unüblich gewesen ist im Geschlechtsregister. Juden und Heiden. Die Leser, die Matthäus gelesen haben damals, bei denen klang all das an. Die Frage an uns ist, was ändert das für uns in der kommenden Woche? Was nehmen wir damit, wenn ihr zu Hause sitzt, in euren Familien, was können wir davon mitnehmen? Und die Frage, die ich uns stellen möchte, die ich euch stellen möchte, ist, lebst du als Kind Abrahams aus dem Glauben? Damit meine ich nicht, glaubt ihr an Glauben, es gibt auch Leute, die glauben und auf ihren Glauben vertrauen, sondern glaubst du, dass Jesus am Kreuz an deiner Stelle all deine Schuld getragen hat, dass du versöhnt bist mit Gott, dass du kein schlechtes Gewissen haben musst, dass dir der Segen Abrahams gehört und nicht, weil du ihn verdient hast, sondern weil Gott in seiner Barmherzigkeit alles getan hat, einen Plan hat, der mehr und mehr in Erfüllung geht. Ist erstmal eine Frage an Nichtchristen natürlich, die nicht an Gott glauben. Wenn du hier bist, glaubst du an Jesus? Aber es gilt auch für uns Christen, die wir schon lange unterwegs sind und denen es im Alltag manchmal schwer fällt, den Klang des Evangeliums in ihrem Herzen zu hören im Alltag. Jesus ist das Lamm, das für uns geschlachtet wurde, damit wir Frieden hätten. Erlebst du, wenn du nächste Woche fällst, Frieden für dein Gewissen? Bist du hoffnungslos oder lebst du in der Hoffnung, Abrahams Erbe zu sein? Dass die Verheißungen an Abraham auch dir gelten? Hast du den Glauben Abrahams, dass Gott Tote zum Leben erwecken kann? Dass Gott über den Tod hinweg treu ist? Jesus ist der Sohn Abrahams und der Segen für die ganze Welt und auch für Gummersbach und auch für deine Familie. Kommen wir zum Punkt D. Jesus, der Sohn Davids, der Herrscher der ganzen Welt. Und ich möchte mit euch 2. Samuel 7 aufschlagen. 2. Samuel 7, die Verse 12 bis 16. 2. Samuel 7, ab Vers 12. Und Gott redet hier zu König David, der vorher den Wunsch geäußert hat, Gott ein Haus zu bauen. Und er sagt Folgendes: Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Und ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Das ist eine Alternativstelle zu der Hesekiel-Stelle, die wir vorhin gehört haben. Und was hier David versprochen wird, ist eigentlich eine Bestätigung einer Verheißung, die noch älter ist. Und zwar den Segen, den Jakob über seinen Sohn Juda, bevor er gestorben ist, ausgesprochen hat. In Genesis 49, Vers 9, und schlagt es nicht auf, ich lese es euch einfach nur vor. Lasst uns weiter in diesem Text bleiben. Da heißt es: Juda ist ein junger Löwe, mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Und für die, die gerne Rätsel haben, überlegt mal, wo im Neuen Testament diese Stelle erwähnt findet. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Und Vers 10 heißt es: Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo, das heißt der Ruhebringer, kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Juda ist ein Vorfahre von David. David stammt aus dem Stamm Juda und Juda wird hier als der junge Löwe gemacht, der das Symbol der Herrschaft hat, der das Zepter hat in alle Ewigkeit. Und die erste Erfüllung sehen wir bei König Salomo. König Salomo, der direkte Nachfahre von David, war derjenige, der Gott ein Haus gebaut hat, den großen Tempel. Aber ist in Salomo in Erfüllung gegangen, dass dein Thron soll ewig bestehen? Zu der Zeit, wo Israel das gehört hat vor 2000 Jahren, saß kein davidischer König auf dem Thron. Und das war das große Verlangen, dass endlich der Messias kommt, dass diese Wahrheit wiederhergestellt wird. Aber wir sehen, dass das Neue Testament die Erfüllung dieser Verheißung in Jesus sieht. In Hebräer 1, Vers 5 heißt es, und da wird diese Stelle zitiert: Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein? Jesus ist die Erfüllung dieser Verheißung an David. Und Petrus bezieht in seiner Pfingstpredigt die ewige Königsherrschaft des Sohnes David auf Christus und als Grund dafür, dass Jesus nicht der Tode bleiben konnte, weil er der Messias ist und er ja ewig herrschen wird. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, Vers 30, 31 und 33. Da er nun ein Prophet war, David, und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken würde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Dann geht's weiter. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist, Jesus, und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Die meisten von euch werden die Pfingstpredigt kennen. Ich möchte mich auf Vers 33 konzentrieren. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist. Jesus, der Sohn Davids, sitzt heute auf dem Thron des Universums und regiert. Und wir sehen das in einer meiner Lieblingsstellen in der ganzen Bibel, nämlich in Offenbarung 5. Habt Geduld mit mir, lasst uns Offenbarung 5 aufschlagen und ich lese ab Vers 5 bis Vers 13 auszugsweise. Offenbarung 5, das ist ganz am Ende. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Vers 13, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Sohn Davids ist der Löwe von Juda, der Überwinder auf dem Thron des Universums. Und der Sohn Abrahams ist das Lamm, geopfert an unsere Stelle. Und wir sehen hier in Vers 5 und 6, der Löwe und das Lamm sind die gleiche Person. Der Sohn Davids und der Sohn Abrahams. Was sind die praktischen Auswirkungen für unser Leben? Was ändert das nächste Woche in der Art und Weise, wie wir leben? Ich möchte dazu unseren Fokus auf Vers 10 richten, wo es heißt: Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Wir sind durch den Glauben an Christus, sind wir in Christus und wir, die wir hier sitzen und stehen, sind eine weitere Variante der Erfüllung der Verheißung an Abraham und David. Wir sind Könige und Priester für unseren Gott. David war ein König und wir in unserem großen Bruder, dem wir nacheifern, Jesus Christus, sind auch wir Könige für Gott. Die praktischen Auswirkungen ist, dass Jesus der Sohn Davids ist und wir sind in ihm. Und wir sollen uns zurücklehnen und nichts tun, uns von unserer Umwelt bestimmen lassen? Nein, sondern wir wollen herrschen. Und was bedeutet das? Wir sollen unsere Umwelt gestalten und strukturieren. Das ist ein wiederaufgreifendes Schöpfungsmandat, was Gott den Menschen gegeben hat. Ihr sollt die Umwelt gestalten, ihr sollt sie füllen, das ist der eine Aspekt, das andere ist, ihr sollt sie strukturieren. Was ist die Aufgabe des Königs? Was ist sein Ziel mit seiner Herrschaft? Sein Ziel ist Gerechtigkeit und Frieden. Dafür, dass es seinem Volk gut geht, dass sie Freude haben, dass sie Überfluss haben, dass sie verteidigt und geschützt sind, dass für sie gesorgt ist. Und meine Frage an euch und auch an mich ist: Wo tue ich das nächste Woche praktisch und geistlich an den Ort, wo Gott mich hingestellt hat? In meiner Familie ist das primär. Oder im Job. Bin ich dort ein König für Gott? Wird in meinem Umfeld durch mein Verhalten sichtbar, dass Gott König des Universums ist, dass er herrscht, dass wo er ist, Ordnung und Gutes hervorwächst? Könige und Priester. Und Abraham war ein Priester, als er das Lamm anstelle von Isaak opferte. Und wenn wir Priester sind, dann bedeutet das, wir treten für andere vor Gott ein. Ich habe mir bei der Vorbereitung die Frage gestellt, wo kann ich als wahrer Sohn Abrahams nächste Woche jemanden vor den Thron des lebendigen Gottes bringen im Gebet? Denkt mal an die Leute in eurem Umfeld, die euch auf dem Herzen sind. Wen von denen wollt ihr als ein Priester für Gott vor Gott im Gebet bringen? Und ihr kennt Römer 12, Vers 1, dass wir unser Leben als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer leben sollen. Abraham lebte aus Glauben und wo zeigte sich sein Glauben? Sein Glaube zeigte sich in seinem Gehorsam. Deswegen reden wir vom Glaubensgehorsam. Das sehen wir in Jakobus 2 oder auch in Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, auszuziehen. In welche Situationen fallen dir jetzt ein und überleg mal einen kurzen Moment, wo sind die Situationen, die dich nächste Woche erwarten, die Entscheidungen, die du treffen musst, die Reaktionen, wo du weißt, es kommt etwas auf dich zu, wo du nächste Woche zeigen kannst, dass du Gott im Glaubensgehorsam gefolgt bist und ein wahrer Sohn Abrahams bist. Wenn wir nächste Woche als Könige und Priester unseres Gottes leben, dann eifern wir Jesus nach, dem wahren König und Hohepriester unseres Gottes. Aber wir zeigen auch dadurch, dass wir ein wahrer Sohn Davids, ein wahrer Sohn Abrahams sind durch unsere Einheit mit Christus. Kommen wir zum Punkt C. Jesus, der Christus, der Retter, der Gottes Haus baut. Und den Vers, den ihr dafür aufschlagen müsst, ist 2. Chronik 36, Vers 23. Ich bin mir sicher, ihr fragt euch, warum diese Stelle? 2. Chronik 36, Vers 23. Wieso komme ich da drauf, dass wenn die Juden vor 2000 Jahren diesen Text von Matthäus gehört haben, dass das etwas ist, wo diese Aussage draufklingt und zurückgeworfen wird? Da steht Folgendes. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Matthäus spricht von Geschlechtsregister Jesu Christi. Christi ist das griechische Wort für das alttestamentliche Messias, für den Gesalbten. Und wir finden im Alten Testament einen einzigen Heiden, der von dem Gott sagt, das ist mein Gesalbter und das ist Kyros. Der König, dessen Text wir gerade gelesen haben, wird von Gott in Jesaja 45, Vers 1 mein Messias genannt. Das ist auch ein bisschen schwach als Begründung, ne, Messias. Aber die Art und Weise, wie unsere Bibeln, unser Altes Testament angeordnet ist, ist nicht, wie das Alte Testament angeordnet ist, was die Juden kannten. Das jüdische Alte Testament kennt drei Teile, die Tora, die Propheten und die Schriften. Es beginnt mit Genesis, mit dem Buch der Herkunft und endet mit Chronik, mit 2. Chronik. Und Kapitel 36, Vers 23 ist der letzte Vers des alten jüdischen Testaments. Das heißt, den Text, den Matthäus hier geschrieben hat, nach hunderten von Jahren Schweigen Gottes, trifft auf den letzten Vers des alten Testaments, wo Gott zuletzt geredet hat, wo von Kyros gesprochen wird, dem Gesalbten, der Gott ein Haus bauen soll. Und als wir vorhin 2. Samuel 7, Vers 13 gelesen haben, dann sehen wir, der Sohn von David sollte derjenige sein, der Gott ein Haus bauen sollte. Er ist der Jesus Christus, der Messias, der Gesalbte, der den Auftrag hat, dieses Haus zu bauen. Matthäus greift das Thema auf von David über Salomo, die Vertreibung mit der Zerstörung des Tempels, Kyros, der die Wiederherstellung des Tempels gemacht hat, und zeigt ihr auf die Erfüllung in Christus. Jesus selbst sagt das, dass er derjenige ist. In Johannes 2, Vers 19 und 21 lesen wir, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Jesus ist die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er ist Immanuel. Aber ist das schon die einzige Erfüllung? Gibt es noch eine größere Erfüllung? Und wenn ich diese Frage stelle, wisst ihr die Antwort? Natürlich gibt es eine größere Erfüllung. In Epheser 2 heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ihr hier in Gummersbach, in dieser Gemeinde, seid der Tempel Gottes. Gott wohnt durch seinen Geist hier bei uns. Es ist eine Erfüllung dessen, was hier anklingt. Jesus Christus selbst baut seine Gemeinde durch den Heiligen Geist. Wir sind das Haus Gottes. Und das Ziel ist, ein Haus zu bauen, eine Familie zu etablieren, in der der Messias als König auf dem Thron sitzt und durch den Glauben aus Fremdlingen, die nichts von Gott wissen wollten, Kinder Abrahams geworden sind. Dieses ganze Thema wird in Epheser 2 von Vers 11 bis 3 Vers 13 komplett nochmal im Detail ausgearbeitet. Also wenn euch Galater 3 nicht ausreicht, könnt ihr auch gerne Epheser 2 ab Vers 11 bis 3 Vers 13 lesen. Und das Ziel, was Gott hat mit Jesus Christus, ist, Menschen aus allen Völkern und Nationen zu einem Volk zu machen, zu Kindern Abrahams, die an seinem Segen Anteil haben. Seht ihr, wie sich das, was Gott im Alten Testament verheißen hat, wieder und wieder und wieder in einer immer größeren Art und Weise erfüllt? Gottes Wort zu studieren und diese Zusammenhänge zu sehen, ist so genial. Gott schreibt keine langweiligen, einfachen, trivialen Geschichten. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch eine Sache, auf einen Text eingehen und dann sind wir auch durch. Matthäus fängt sein Evangelium so an, dies ist das Buch der Herkunft Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Aber wie endet er sein Evangelium? Ich habe auf eurer Webseite gelesen, das ist auch ein Vers, den ihr dort stehen habt, als Teil des Auftrags, den ihr erfüllen wollt. Lasst uns zusammen Matthäus 28, Vers 18 bis 20 lesen. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und viele von euch werden diesen Text auswendig kennen. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und wir sehen in Vers 18, wo Matthäus wieder aufgreift, dass Jesus der Sohn Davids ist, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, dass er der Löwe aus dem Stamm Juda ist, der überwunden hat und auf dem Thron sitzt. Und in Vers 19 sehen wir Jesus, den Sohn Abrahams, durch den alle Völker gesegnet werden, indem sie durch die Taufe zum Volk Gottes, zu Nachkommen Abrahams in Jesus Christus werden. Zu dem gehören, der das Lamm ist, der wahre Nachkomme Abrahams, der nicht wie Isaak verschont wurde, sondern als Lamm für dich und für mich starb. Und wir sehen, Jesus ist der Christus, der Gesalbte, der seine Gemeinde baut und immer bei ihr sein wird, denn ihm gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber Jesus sagt nicht, weil ich alles mache und der König bin, braucht ihr nichts zu tun, sondern er sagt, Er baut seine Gemeinde, er baut Gottes Haus durch die Söhne Davids, durch die Söhne Abrahams. Er baut es durch dich und durch mich, die wir im Glauben Nachkommen Abrahams sind und durch unsere Einheit mit Christus Könige und Priester. Wir sind sein Haus und er baut sein Haus durch uns, nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner Kraft, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht auf unsere Werke, sondern durch sein Werk. Und wenn wir Advent feiern, erinnern wir uns nicht nur daran, dass Jesus mal vor 2000 Jahren gekommen ist, dass es eine Erfüllung der Verheißung gegeben hat, sondern wir erinnern uns auch daran, dass eine weitere Erfüllung noch aussteht. In dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt und wenn Jesus wiederkommt. Und dann wird alle Welt sehen, dass er wirklich der Messias, der Christus ist, der König ist, der Segen für alle Völker, der Gottes Wohnung bei den Menschen gebaut hat. Das ist unsere Adventshoffnung, das ist meine Adventshoffnung und der Antrieb, voller Zuversicht in die nächste Woche zu gehen, wie Abraham im Glauben gehorsam Gottes Ruf folgend und wie David voller Leidenschaft an Gottes Haus mitzubauen. Matthäus macht in unserem Text Folgendes deutlich. Die Geschichte, die Gott schreibt, ist komplex und hat schon vor langer Zeit begonnen. Sie ist von Meisterhand geschrieben und die Dinge haben häufiger mehr Bedeutung, als es auf den ersten Blick zu haben scheint. Und die nächste Ebene der Erfüllung offenbart sich erst im weiteren Verlauf der Geschichte. Wir sehen, wie Matthäus in seinem Text auch deutlich macht, Gott schreibt seine Geschichte mit Mördern und Huren, mit Witwen und Fremdlingen, mit Heiden und Juden. Er schreibt seine Geschichte mit Familien über mehrere Generationen. Er schreibt sie mit Tiefpunkten und mit Höhepunkten. Und sie kommt zum genau richtigen Zeitpunkt dort an, wo er sein will. Bei Abraham, bei David, bei Maria und Jesus und auch bei dir und mir. Und das Wunderbarste ist, Gott schreibt nicht nur diese Geschichte, er wird Teil dieser Geschichte. Wie er es von Anfang an vorgehabt hat. Als am Anfang der Geist der Schöpfung, der Geist Gottes über den Wasser schwebte, hatte Gott schon festgelegt, dass einst dieser Geist eine neue Schöpfung schaffen würde. Er würde über Maria kommen und Gott selbst würde Mensch werden. Aber das ist die Geschichte von Weihnachten und nicht die Adventsgeschichte. Deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. Und ich bin mir ganz sicher, ihr werdet Weihnachten darüber reden, dass Gott, dass Jesus Christus, Gott selbst, wahrer Mensch und wahrer Gott sein wird.